Ja, lasst uns in die Folge starten. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar habe ich etwas entdeckt. Beziehungsweise ehrlicherweise muss ich sagen, dass der Thüringen Insider Marc mich darauf aufmerksam gemacht hat. Es gibt eine App, die nennt sich Voto. Und die kann man nutzen, um bei der Thüringer Kommunalwahl abzugleichen, ja, welche Partei die eigenen Interessen am ehesten vertritt. Also quasi sowas wie der Wahl-O-Mat, nur eben auf Kommunalebene. Das gibt es noch nicht für alle Regionen, aber für einige ist es schon freigeschaltet. Und ich habe mir das mal angeguckt, das ist ziemlich cool. Also es ist sehr identisch mit dem Wahl-O-Mat.
Nur, dass es ein bisschen hipper klingt.
Ja, das ja. Und genau, also probiert das ruhig mal aus. Das ist ein ganz cooles Tool und vielleicht ist das ja für eure Region auch schon freigeschaltet. Das geht vor allem auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die in diesem Jahr ErstwählerInnen sind. Und wir wollen nämlich genau über das Thema heute sprechen, über Kommunalwahlen.
Und ich glaube, da ist nochmal wichtig, sich gleich am Anfang mal nochmal vor Augen zu führen, dass es diesmal eine Besonderheit gibt, weil wir nicht nur die Stadt- und Kreisräte wählen, sondern diesmal sind auch zeitgleich die OberbürgermeisterInnen und Landräte und Landrätinnen zu wählen. Und das kommt ganz selten vor, weil die Amtszeiten verschieden sind, weil die einen werden für 6 Jahre gewählt, also die Personen, und die Räte, die werden immer für 5 Jahre gewählt.
Und in diesem Jahr fällt das aufeinander.
Genau, dieses Mal fällt es aufeinander.
Und ja, es gab zuletzt viel Wirbel darum, wer darf überhaupt zu so einer Wahl antreten, also sich aufstellen lassen.
Und das prüft der Wahlausschuss.
Jetzt kommt die Fußnote.
Die Fußnote. Was ist eigentlich ein Wahlausschuss? Und wozu braucht man den? Über die Zulassung der Einzelbewerberinnen und Bewerber und der Wahllisten entscheidet der Wahlausschuss, also eine wirklich wichtige Funktion. Nach der Thüringer Kommunalordnung wird der Wahlausschuss so gebildet, dass der Wahlleiter oder die Wahlleiterin die Beisitzer und Beisitzerinnen entsprechend der Bedeutung der Parteien bzw. Wählergruppen im Wahlgebiet beruft. Das ist eine klare Regelung und gleichzeitig lässt das natürlich auch viel Raum für Interpretation. Üblicherweise sind das bisher die Vertreterinnen und Vertreter der in den Stadt- oder Kreistagen vertretenen Parteien und Wählergruppen. Konkrete Anforderungen an die Personen sind nicht formuliert.
Ja, und warum gab es jetzt also Wirbel um diese Frage? Das liegt daran, dass in Hildburghausen, das liegt in Südthüringen, mit Tommy Frank ein ausgewiesener Neonazi antritt, übrigens schon zum zweiten Mal. Und in Erfurt, der sehr höckenahe Stefan Möller der AfD für das Amt des Oberbürgermeisters antritt.
Und warum wir bei den beiden erhebliche Zweifel haben.
Tritt er für den Oberbürgermeister an?
Ja, er tritt für den Oberbürgermeister an.
Entschuldigung. Na, alles gut. Warum wir bei den beiden erhebliche Zweifel daran haben, ob sie die Voraussetzungen dafür kandidieren zu dürfen, erfüllen, erklärt euch Romy Arnold von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Das ist das Expertenteam in Sachen Rechtsextremismus in Thüringen.
Die Entscheidung, die beiden Wahlausschüsse in Hildburghausen und in Erfurt getroffen haben, sind für mich nicht nachvollziehbar. Da hat man auf der einen Seite Instrumente der wehrhaften Demokratie, unter anderem, die besagen, wenn man für ein so hohes Amt, also ein Wahlbeamtenamt, so wie Bürgermeister, Landrat, kandidiert, dann muss man gewährleisten können, stets und ständig auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen und dafür einzustehen. Wenn man das nicht kann, heißt es im Umkehrschluss, dass man für dieses Amt theoretisch nicht kandidieren kann. Und ich finde es ziemlich schwierig, wenn wir Instrumente der wehrhaften Demokratie haben, die wir uns ja auch ganz viel einbilden und was uns ja auch früher immer mal in der Schule gesagt wurde, unsere Demokratie ist so wehrhaft, sowas wie 33 kann ja gar nicht mehr passieren. Wenn man dann diese Instrumente nimmt und aber aus taktischen Gründen oder aus purer Angst oder was weiß ich, die dann einfach über Bord wirft. Und dann genau solchen Leuten wie zum Beispiel Tommy Frank in Hildburghausen, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Persilschein ist, aber denen doch zumindest von einem solchen Gremium, was das hätte verhindern können, die Fähigkeit bescheinigt, durchaus für ein politisches Amt, für ein demokratisches Amt kandidieren zu können und das auch im Zweifelsfall ausfüllen zu können. Bei dem Kandidaten in Hildburghausen handelt es sich um Tommy Frank und der sollte eigentlich jedem Begriff sein, der sich in Deutschland schon mal mit dem Thema Neonazis auseinandergesetzt hat. Denn der ist leider ist eine große Berühmtheit geworden, möchte man fast sagen, in dieser Szene, weil über ihn auch stets und ständig berichtet wird. Also zum Beispiel die großen Rechtsrockkonzerte, die in Thüringen stattfanden, die gehen unter anderem auf seine Kappe. Der hat einen ganz fürchterlichen Webauftritt, wo er unter anderem Ku Klux Klan Klamotten verkauft und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht alles weiter aufzählen, aber ich glaube selbst die Leute, die sich immer sehr vorsichtig damit tun, Menschen als Neonazis zu bezeichnen, ich glaube nicht mal von denen würde irgendjemand abstreiten, dass es sich hier um einen Neonazi handelt. Bei Herrn Möller von der AfD handelt es sich auch um jemanden, der schon seit der ersten Stunde in der AfD Thüringen ist. Die AfD Thüringen, die schon von vornherein eigentlich schon zu den eher Radikaleren gehört hat. Möller hat auch mit als einer der ersten diese Erfurter Resolution unterschrieben, nach der der Flügel gegründet wurde, also die vermeintlich rechte Abspaltung der AfD, wobei in Thüringen eigentlich der Gesamtverband da schon immer dazu gezählt hat. Und Möller widmet sich auch nicht ohne Grund der Verfassungsschutzbericht viele Seiten seines Berichts, um auch zu zeigen, was der alles so treibt. Und der hat auch schon mal als Bürgermeister kandidiert im Übrigen. Da hat er auch mit VertreterInnen der extremen Rechten, die sich von denen helfen lassen. Da gibt es eine schöne aufschlussreiche Recherche nochmal darüber. Also der arbeitet ganz bewusst auch mit denen zusammen. Das waren die Anhänger von so einer Anti-Moschee-Bau-Initiative. Hat er auch einen sehr rassistischen Wahlkampf damals geführt. Ist also auch jemand, dem man ebenso wie Frank durchaus die Fähigkeit absprechen könnte, für das Grundgesetz, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen, sofern sie denn das Amt, für das sie kandidieren, sei es Oberbürgermeister, sei es Landrat, ausfüllen könnten. Und das würde ich halt aber auch sehr bezweifeln. Und um jetzt einfach nur aufzuzählen, neben dem, was ich quasi eben schon aufgezählt habe, welche Gründe denn da dagegen stünden, da können wir gerne nochmal einen Termin ausmachen für eine Podcast-Folge, in der es sich 3 Stunden lediglich um Aufzählung von was gibt es alles für problematische Äußerungen, Anträge, Auftritte etc. pp.
Ja, aber im Ergebnis sind die beiden nun zugelassen. Und trotzdem hat sofort danach nochmal eine intensive Diskussion eingesetzt, ob das die richtige Entscheidung war. Und ich glaube, das sollten wir auch nochmal besprechen. Ist denn das wirklich die richtige Entscheidung?
Es ist ja im Nachgang viel diskutiert worden, ob so ein Wahlausschluss überhaupt demokratisch wäre und ob das überhaupt zulässig wäre, jemanden am Ende von einer Wahl auszuschließen. Und das finde ich eine spannende Interpretation, muss ich sagen, weil das ja die Aufgabe des Wahlausschusses ist, sich genau mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
Aber das ist ja genau das, worauf sich die Anhängerschaft der AfD immer stützt, ne, dass sie sagen, es ist eine demokratische Partei und sie nimmt am demokratischen Diskurs teil, was wir ja wissen, nicht so ist. Aber der Vorwurf ist ja, wenn man jetzt von vornherein diese Personen ausschließt, dass das im tiefsten Sinne undemokratisch wäre.
Ja, aber ich glaube, es geht ja hier auch nochmal um einen ganz speziellen Fall. Ne? Wir reden ja jetzt nicht nur um die Vertretung in diesen Gremien, in den Räten, sondern es geht eben um die besonders herausgehobenen Ämter des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin. Es sind ja nur Männer, die, um die es jetzt gerade geht, können wir also um den Oberbürgermeister oder eben den Landrat. Und das sind ja wichtige Beamte, letztendlich ja Beamte. An der Stelle ist ja Wahlrecht und sozusagen Legislative und Exekutive so ein bisschen verschränkt. Die mit einer großen Entscheidungsgewalt auch ausgestattet sind. Und da gibt es ja gute Gründe dafür, dass das gesetzlich geregelt ist, dass das auch zu überprüfen ist.
Mhm. Zumal niemand sagt, dass man sich diese Entscheidung leicht machen sollte. Ne? Also jetzt nur quasi nach Namen zu entscheiden, darf die Person kandidieren, ja oder nein. Aber das ist ja auch nicht der Fall, sondern gerade im Erfurter Fall gab es ja quasi umfangreiche Dokumente auch vom Verfassungsschutz, die nochmal auch Hinweise darauf geben, dass eben oder darauf geben sollen, dass man Stefan Möller eben hätte nicht zur OB-Wahl auch zulassen können.
Was ich jetzt nicht so richtig verstehe, ist, wenn man jemanden hat, also das ist ja auch das, was Romy gesagt hat, ne? Man braucht sich nur die Internetseite von Tommy Frank anschauen, die er da betreibt. Mir wird nicht klar, wie man da Zweifel daran haben kann, dass dieser Mensch nicht auf den Grundmauern unserer Demokratie fußt.
Also ich glaube, dass die Personen, die darüber entschieden haben, sich möglicherweise gar nicht der Tragweite ihrer Aufgabe bewusst waren. Also auch, also zum einen, also ich sag mal, wenn man 30 Jahre lang das quasi sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen musste und jetzt dann doch mal vor der Aufgabe steht, dass auch vielleicht eine schwierige Entscheidung zu treffen, dann fällt es möglicherweise schwer, das dann auch durchzuhalten.
Ist es auch vielleicht ein bisschen damit zu begründen, dass man sich auch nicht angreifbar machen will, dass man demokratische Instrumente ausnutzt, um politisch nicht beliebte Mitbewerber klein zu halten? Also das ist ja die Sprache, die die AfD dafür benutzt, ne?
Ja, möglicherweise. Es ist natürlich wirklich auch ein Spannungsfeld in dieser Frage, ab wann lasse ich jemanden nicht mehr zu und wo setzt wehrhafte Demokratie eben ein, um mit diesem Instrument genau auch das zu erzielen, was sie will. Also was sie mit diesem Instrument will. Das ist nicht einfach, aber ich bin bei Anja. Ich glaube wirklich, dass gerade hier in Erfurt man über viele Jahre einfach diese Situation nicht hatte. Und dann ist das eben tatsächlich auch eine formale Prüfung. Vor allen Dingen, die da stattfindet, sind alle Unterlagen eingereicht, die eingereicht werden müssen. Und diese politische Perspektive hat es, glaube ich, über viele Jahre hier in der Diskussion nicht gehabt. Und das führt dann möglicherweise dazu, dass Menschen etwas unbedarft in diese Sitzung gehen und dann erst dort sitzen und merken, okay, worüber entscheide ich hier? Und wenn man dann im Vorfeld darüber nicht umfangreich nachgedacht hat, vielleicht auch mal mit jemandem gesprochen und das abgewogen hat, ist es natürlich eine extrem schwierige Entscheidung.
Was wir jetzt hier auch in der Debatte sehen und was mir sehr, sehr, sehr bekannt vorkommt, von vor etwa einem halben, dreiviertel Jahr, als Sesselmann gewählt wurde, auch von der AfD zum Landrat, das ist sehr bundesweit medial diskutiert worden, weil es der erste AfD-Landrat gewesen ist und der ist nun jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr im Amt und da wurde sehr, sehr oft die Frage gestellt, ja, ist das denn überhaupt so schlimm, wenn ein AfD-Kandidat in so einem Amt sitzt, weil an sich kann ja so ein Landrat auch nicht so wahnsinnig viel machen.
Ja, wurde oft gesagt, ne, dass der im Prinzip nur Entscheidungen, die von oben getroffen, also oben in Anführungsstrichen, ne, getroffen werden, dann lediglich umsetzt.
Aber dem ist ja gar nicht so. Ne? Es sind ja schon auch wichtige Aufgaben, die mit dem Amt einhergehen.
Ja, ich glaube, dass, also wenn man der Argumentation folgen würde, ne, dann könnte man auch sagen, warum macht man überhaupt diese Direktwahl? Ne? Und das hat ja Gründe, dass man sagt, natürlich ist es ein wichtiges und herausgehobenes Amt und natürlich kann ein Landrat ist der Vorgesetzte aller Beschäftigten eines Landratsamtes und der trifft natürlich auch Entscheidungen, wer eingestellt wird, wer befördert wird, wer in welchem Themengebiet aktiv ist, wo welche Förderprogramme möglicherweise genutzt werden oder nicht genutzt werden, wo Schwerpunkte gesetzt werden. Also das kleinzureden und so zu tun, dass das völlig bedeutungslos wäre, das halte ich wirklich für die falsche Strategie. Also eher umgekehrt. Ne? Es ist ja eine besondere Aufwertung, dass man direkt gewählt wird. Hm?
Das macht es damit ja auch nochmal salonfähiger. Ne? Also auch das muss man ja sagen, dass damit eben sich auch die Wahl von Menschen, die politisch sich nicht auf dem Boden der demokratischen Grundordnung bewegen, dass die gewählt werden. Es wird mit jedem Mal weniger großen Aufschrei geben, es wird mit jedem Mal weniger skandalisiert werden und Menschen gewöhnen sich eben auch an diese Schlagzeilen. Was sie weniger hören ist, es gibt ja den Bürgermeister in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, auch von der AfD, der erste AfD-Bürgermeister, den es gab deutschlandweit, der damit angetreten ist, dass er alle Gebühren abschaffen will und als eine der ersten Amtshandlungen die Kita-Gebühren angehoben hat. Und trotzdem führt es nicht dazu, dass da weniger Zustimmung da ist, was extrem überraschend ist, aber es zeigt eben auch, die Menschen gewöhnen sich dann auch an die Person, die da ist und auch an die Partei, für die die Person dort steht.
Naja, und die Normalisierung ist das eine und gleichzeitig fühlen sich Leute, die diese Ideologie vertreten, also die sozusagen wirklich zum rechten Rand gehören, unglaublich ermutigt. Und das Bittere ist ja, dass man das in Sonneberg nach relativ kurzer Zeit auch sehen kann. Also die Zahlen, die ESRA, die Opferberatung, vorgestellt hat, was die Frage von rechtsextremen, rassistischen Übergriffen und Vorfällen in Sonneberg betrifft, die ist ja erschreckend und ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass das natürlich nicht egal ist, wenn da jemand gewählt wird und wenn da jemand vor Ort quasi in so einer herausgehobenen Position ist.
Ja, ohne zu anekdotisch zu werden, aber ich hatte auch neulich eine Schülerbesuchergruppe aus Sonneberg im Landtag. Da waren auch 6, 7 Schüler, also alle männlich dabei, die so eindeutig AfD-Propaganda wirklich versucht haben, ihr auch in diese Besuchergruppe hineinzutragen. Das war schon erschreckend. Und ich habe auch in den letzten Jahren Besuchergruppen aus Sonneberg gehabt, wo das nicht so gewesen ist. Also wo ich sagen würde, dass das durchaus auch schon ein Ergebnis dessen sein kann, dass es sich vor Ort da jetzt auch sicherer fühlt, diese Position mit aufzugreifen und auch zu verbreiten und auch wirklich mit einer Monstranz, die für andere Schülerinnen und Schüler wenig Gegenrede zulässt.
Ja, das zeigt ja auch einfach nochmal, um wieder zurück auf unser Ursprungsthema Wahlausschuss zu kommen, wie krass eigentlich diese Aufgabe dieses Wahlausschusses auch ist. Also vor allem in diesem Jahr und vor allem hier in Thüringen, wo wir eben die Lage haben, die wir haben. Und jetzt kommt der Insider.
Der Insider. 2018 haben übrigens Wahlausschüsse schon mal 2 Kandidaten nicht zur Landratswahl zugelassen. Und zwar den langjährigen NPD-Funktionär und NPD-Landesvorsitzenden Thorsten Heise und den rechtsextremen Tygida-Frontmann David Köckert. Das zeigt auch nochmal, dass die Wahlausschüsse ein wichtiges demokratisches Element sind, mit dem die Demokratie sich selbst schützt.
Ja, jetzt haben wir gehört, wie es doch gehen kann, als Wahlausschuss Personen von der Wahl auszuschließen. Und demgegenüber steht das, was wir eben jetzt gerade ganz aktuell erlebt haben und auch besprochen haben. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, ja, welche Lehre ziehen wir aus dem Ganzen?
Na, ich glaube, es gibt unterschiedliche Lehren, die man daraus ziehen sollte. Das eine ist, dass man diese Wahlausschüsse sozusagen aus ihrem Orchideen-Dasein so ein bisschen rausnehmen muss und sich unbedingt anfangen muss, wirklich ernsthafter damit zu beschäftigen und nochmal zu schauen, ist denn die Regelung, wie die bisher zusammengesetzt sind, trägt die eigentlich? Weil es ja, ich habe das ja schon gesagt, kaum Anforderungen, also persönliche Anforderungen an die Beteiligten gibt. Und natürlich durch diese Regelung, dass sie die bisherigen aktiven oder gewählten Parteien auch ein bisschen repräsentieren, sie sofort auch so eine politische Note bekommen. Man könnte die ja auch deutlich unabhängiger auswählen und entsprechend berufen und sie damit auch unabhängiger vom politischen Tagesgeschehen machen und möglicherweise auch sagen, okay, es braucht einen gewissen juristischen Sachverstand auch in diesen Gremien. Aber das ist bisher kaum diskutiert und ich glaube, es wird höchste Zeit, dass man es diskutiert, damit man das, glaube ich, in eine gute Lösung mal bringt oder eine Weiterentwicklung bringt.
Das hätte auf jeden Fall auch den Vorteil, dass sich dann keine Partei vorwerfen lassen muss, nur aus parteitaktischen Gründen jetzt jemanden zuzulassen oder eben nicht, sondern dass man dahin kommt, dass es wirklich eine Auseinandersetzung mit den Dingen gibt, die ein oder mit den Informationen gibt, die einem vorliegen.
Mit den Formalien,
und
genau.
Also zum einen mit den Formalien, aber auch mit den inhaltlichen Einordnung, weil es natürlich eine Frage ist, inwieweit kann ich ein Dossier des Verfassungsschutzes innerhalb kurzer Zeit zum Beispiel erfassen und einordnen, ob das jetzt schon problematisch ist oder auch nicht. Also dafür brauche ich ja im Zweifelsfall zumindest ein gewisses Vorwissen.
Genau.
Ja, für mich ist auch noch mal ein bisschen allgemeiner gefasst, aber auch nicht weniger wichtig, so ein bisschen die Erkenntnis, dass vor allem jetzt in diesem Jahr und in dieser Zeit, in der wir leben, es alle Demokratinnen und Demokraten, die hier leben, braucht. Und das muss sich, jeder muss sich dem bewusst sein, welche Rolle und welche Verantwortung er auch hat, auch im alltäglichen Leben. Also nicht nur, weil ich ein politisches Amt ausübe, sondern einfach, weil ich hier lebe und Teil dieser Gesellschaft bin. Aber natürlich umso mehr auch nochmal die, die eben Ämter haben, dass denen klar ist, welche Verantwortung sie auch tragen, insbesondere in diesem Jahr. Und damit meine ich nicht die, die an der Spitze stehen, weil ich glaube, denen ist schon auch klar, welche Verantwortung sie haben. Das hoffe ich zumindest, dass das so ist. Aber auch alle, die ja jetzt auch im Rahmen der Kommunalwahl sich als berufene BürgerInnen oder wie auch immer da in Ämter mit hineinbegeben, dass denen auch klar ist, dass sie vor allem jetzt und mit Blick auf alles, was nach dem 1. September kommt, nochmal eine größere Verantwortung für Thüringen einfach haben und für ihre Heimat.
Beziehungsweise schon nach der mit der Kommunalwahl, ne? Also weil auch das wird ja möglicherweise schon mal deutliche Veränderungen mit sich bringen und wird auch die Stimmung im Land verändern und wird auch sowas wie ein Stimmungstest, schon mal ein kleiner Stimmungstest zumindest sein für die Landtagswahl.
Absolut. Ich würde das auch nochmal verstärken wollen, was du gerade gesagt hast, Bianca. Es kommt auf jeden Einzelnen, auf jede Einzelne an.
Und mit diesen wunderbaren Schlussworten von Anja gibt es wie immer noch die Schlagzeilen von Rosa.
Hi, ich habe mir gedacht, dass ich dieses Mal keine Zeitungsartikel euch empfehle, sondern, weil ich in letzter Zeit sehr viel Fahrrad fahre und da immer schön Podcast höre, einfach zwei Podcasts, die ich in letzter Zeit gehört habe, die vielleicht so ein bisschen mit dem Thema Thüringen, die verrückte Politik in Thüringen zu tun hat. Und deswegen gibt es in dieser Ausgabe zwei Podcast-Empfehlungen. Zum einen geht es um den Puffcast der Puffbohnen-Memes und das ist eine richtig geile Instagram-Seite, die Puffbohnen-Memes, einfach so ein bisschen, einfach eine Meme-Page zu Thüringen, zu Erfurt, zu Andreas Bausewein, Oberbürgermeister in Erfurt. Da gibt es sehr viel Material, was man gut in Memes verarbeiten kann. Ich finde, die haben so einen richtig geilen Humor und es ist immer einfach so oft on point und ich gucke mir deren Zeug super gerne an und habe mich jetzt gefreut, als eine Freundin mir empfohlen hat, dass sie auch einen Podcast haben zur Oberbürgermeisterinnenwahl. Die ist ja auch Ende Mai. Und dort stellen sie sozusagen jede Kandidatin, jeden Kandidaten vor für dieses Amt der Oberbürgermeisterin, des Oberbürgermeisters mit so einem kleinen Gespräch. Geht so eine halbe Stunde, ist recht schnittig gemacht. Kann man sich mal gut snacken. Ich finde, man erfährt auch ordentlich was über die Leute. Also ich bin ja jetzt selbst schon seit 2 Jahren nicht mehr in Erfurt. Ich kenne die Leute trotzdem noch so aus meiner Zeit aus Erfurt, irgendwie so als halt ich eine politisch interessierte Person. Und ich finde es irgendwie ganz cool, die über den Weg von so einem Gespräch mal kennenzulernen, wo es zum einen auch um knallharte politische Themen geht, ne? Wie zum Beispiel Fahrradwegausbau in Erfurt oder wie sich die Mietpreise in Erfurt entwickeln, was da jeweils unterschiedlichen politischen Positionen sind, aber es gibt halt auch immer mal so ein bisschen Fragen aus der Community, aus der Profi-Community. Zum Beispiel finde ich eine Frage ziemlich gut, wie die perfekte Dreier-WG ausschauen würde. Also die Kandidatinnen und Kandidaten werden immer gefragt, mit wem sie gerne mit den anderen Kandidierenden eine WG gründen würden und wer da noch dabei sein dürfte. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und jetzt bisher sind, glaube ich, 3 Folgen draußen. Andreas Bausewein, der amtierende Oberbürgermeister, der ist noch nicht interviewt worden. Weiß auch nicht, ob der interviewt wird, weil der ordentlich immer auf die, wie sagt man, Schippe genommen wird von den Puffbohnen-Memes. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen und fand es ganz cool für so einen Einstieg, um die Kandidierenden mal besser kennenzulernen. Und einfach Shoutouts an die Puffbohnen. Und der zweite Podcast, den ich gerne empfehlen würde, ist so ein bisschen seriöser. Und zwar Anne Will, formerly known as Sonntag nach dem Tatort Talkshow-Masterin, hat seit ein paar Wochen einen eigenen Politik-Podcast, Politik mit Anne Will. Und das ist zum einen mal ganz spannend, weil es ja einfach ein komplett anderes Setting ist. Ne? Nicht diese Talkshow-Runde, wo so 5, 6 Leute nicht miteinander reden, sondern aneinander vorbeireden und immer übertüncht werden von der Person, die am meisten unterbricht. Und diesmal gibt es aber so ein Face-to-Face-Interview und das ist immer, das Format ist immer ein politisches Thema, ein Gast und ein politisches Interview, was sozusagen mit da reingeschnitten wird, was man sich immer in so einer Bonusfolge auch immer nochmal anschauen kann oder anhören kann. Das ist auch ein Videopodcast, also man kann beides machen. Und es gab eine Folge mit der Chefredakteurin der Zeit und ehemaligen Leiterin der Zeit im Osten, Anne Hähning, über wie man die AfD stoppen kann. Oder ich lese mal den genauen Titel vor, das habe ich mir nämlich auch nochmal ausgeschrieben. Genau. Gibt es ein Rezept gegen die AfD? Und als politischer Gast sozusagen, also sie spricht mit der Journalistin und dann gibt es noch ein Interview mit dem sächsischen Ministerpräsidenten. Und ich fand es ganz cool, also ich fand es einfach spannend, so die Einordnung der Journalistin von Anne Hennig zu hören. Also ich habe auch schon viel von ihr gelesen, deswegen war es jetzt auch nicht alles so wahnsinnig neu, was sie so erzählt. Auch über diese Möglichkeit von einem Parteiverbot und wie sie das einschätzt und dass damit ja aber das Potenzial oder auch die Probleme nicht gelöst sind. Nur wenn man eine Partei verbietet, gibt es ja trotzdem diese rechtsextreme Einstellung und man muss doch eher über gute Politik das auflösen und nicht über ein Verbotsverfahren. Und dann ist es halt spannend, so Michael Kretschmer, der ja auch in Sachsen krass unter Druck steht, wie das dann nach der Wahl im September weitergeht. Auch die Rolle der AfD, die sind ja dort auch stärkste Kraft. Genau, ich habe beides ganz gerne gehört und empfehle das. Ich packe beide Podcast-Empfehlungen, einmal von dem Puffboden und von Anne Will, in die Shownotes und wünsche euch eine schöne Woche.